Ich weiß, Vergleiche mit der Ehe, die hinken ganz oft und sind auch ein bisschen kitschig. Aber beim Immobilienkauf ist eure Beziehung mit der Bank ja tatsächlich so ein kleines bisschen wie in der Ehe. Man bindet sich über Jahre oder Jahrzehnte aneinander, also hoffentlich, und geht dabei durch dick und dünn. Denn ganz gleich, ob Rezession, Jobwechsel, Familiengründung, Voll- oder Teilzeit, der Kredit muss jeden Monat pünktlich überwiesen werden. Und weil die Entscheidung zu einer der wichtigsten Vermögensentscheidungen unseres Lebens gehört, sollten wir bei der Partnerwahl wohl doch möglichst alles richtig machen.
Wir gucken in dieser Folge darauf, was ihr in den Verhandlungen mit der Bank beachten solltet, was in den Kreditvertrag alles reingehört und ob sich ein Bausparvertrag lohnt.
Ihr hört Folge 4 von Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zur Immobilie. Wir sind Antonia Mannweiler und Burkhard Schnödewind aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte des Hauskaufs mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
In den vorigen Folgen haben wir ja schon geklärt, ob man überhaupt eine Immobilie kaufen sollte, wann der richtige Zeitpunkt ist und in welcher Preisklasse ihr euch etwas leisten könnt. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr das jederzeit nachholen. Die Folgen findet ihr in der ARD Audiothek mit vielen weiteren tollen Podcasts.
Die Bank ermöglicht es auch Menschen, schon in den 20ern, 30ern oder 40ern den Kauf der eigenen vier Wände zu stemmen. Sonst würde man die nötige Kaufsumme vielleicht erst mit 50 oder 60 zusammengespart haben. Im Gegensatz zu den wohl meisten Ehen, um mal bei dem Vergleich zu bleiben, handelt es sich bei der Beziehung mit der Bank aber um eine rein geschäftliche, bei der beide Seiten ein bestimmtes Interesse verfolgen. Für die Bank sind das möglichst hohe Zinszahlungen, die im Laufe der Jahre anfallen. Für den Käufer ist das dagegen eine möglichst niedrige Belastung oder eine schnelle Tilgung des Kredits.
Kredite, die beim Kauf einer Immobilie fällig werden, nennt man auch Hypothekendarlehen. Eine Hypothek ist also quasi eine Form der Sicherheit für die Bank bei der Finanzierung. Bei der Art des Kredits gibt es nicht die eine Lösung für alle Käufer. Aber wenn es eine gibt, die dieser am nächsten kommen würde, dann wäre es das sogenannte Annuitätendarlehen.
Ja, ich weiß, ist ein ziemlich sperriger Begriff. Und ich glaube, ich kann an der Stelle schon mal verraten, dass es noch mehr sperrige Begriffe in dieser Folge geben wird. Zugegebenermaßen ein ziemlich trockenes Thema, das wir heute hier in der Folge behandeln. Aber es ist halt einfach so verdammt wichtig, weil ihr so viel Geld sparen könnt, wenn ihr es richtig angeht. Also, Annuitätendarlehen. Das ist wohl die beliebteste Darlehensform in Deutschland. Der Begriff leitet sich vom lateinischen annus, also Jahr, ab. Ein Annuitätendarlehen bedeutet also nur, dass der Betrag, den der Hauskäufer jeden Monat an die Bank zahlt, bis zum Ende der Laufzeit immer der gleiche bleibt. Also wenn zum Beispiel jetzt über 10 Jahre hinweg Monat für Monat die Rate bei 1.000 Euro liegt.
Was man auf den ersten Blick nicht sieht, ist, wie sich dieser Betrag eigentlich zusammensetzt. Die monatliche Kreditrate von diesen 1.000 Euro besteht nämlich aus zwei Teilen. Einmal aus der Zinsleistung und einmal aus der Tilgung. Den Unterschied hatten wir ja schon in der vorigen Folge besprochen. Zwar werden jeden Monat brav immer die gleichen 1.000 Euro an die Bank überwiesen, doch die anteilige Zusammensetzung zwischen Zins und Tilgung verändert sich schon nach der ersten Zahlung. Aber warum ist das so?
Also, die Zinsen für die Bank, die fallen ja immer auf die verbliebene Darlehenssumme an. Aber schon nach deiner ersten Zahlung reduziert sich ja diese Summe, da der andere Teil des monatlichen Betrags dazu führt, die gesamte Kreditsumme zu reduzieren. Im nächsten Monat hat sich dann also der gesamte Darlehensbetrag ein bisschen verringert. Und weil der Darlehensbetrag nun etwas geschrumpft ist, erhält die Bank dann auch dementsprechend weniger Zinsen.
Beim Annuitätendarlehen bleibt der mit der Bank vereinbarte Zinssatz über die gesamte Laufzeit gleich. Was sich verändert, ist der Tilgungssatz. Und je mehr Zahlungen geleistet werden, desto höher wird der Tilgungsanteil an den 1.000 Euro. Man tilgt also immer mehr, während man im Laufe der Zeit immer weniger für die Zinsen zahlt.
Grundsätzlich gilt, je schneller der Kredit zurückbezahlt werden soll, desto höher muss der Tilgungsanteil sein. Damit steckt aber auch die monatliche Belastung für euch. Umgekehrt gilt, wer seine monatlichen Kreditleistungen reduzieren will, der braucht auch länger, um das Darlehen zurückzuzahlen.
Für den nächsten Punkt wird eine Sache wichtig, die Zinsbindung. Und deshalb klären wir kurz, was das eigentlich ist, diese Zinsbindung.
Naja, wir haben uns für unser Haus Geld von der Bank geliehen und wir haben den Zinssatz für 15 Jahre festgelegt. Das bedeutet, dass die Zinsen, die wir der Bank in diesen 15 Jahren zahlen, immer gleich bleiben. Egal, ob die Zinsen in der Zeit am Markt steigen oder fallen. Das ist so eine Art Versprechen zwischen uns und der Bank. Aber warum machen wir das überhaupt? Naja, wir möchten natürlich sicherstellen, dass wir in den nächsten Jahren nicht plötzlich höhere Zinsen zahlen müssen. Das hilft uns, die Kosten besser zu planen und uns auch vor unerwarteten Ausgaben zu schützen. Und auf der anderen Seite hat die Bank natürlich ein großes Interesse daran, kalkulierbare Zahlungen von uns zu bekommen. Wenn jetzt allerdings die Zinsen am Markt nach 8 Jahren fallen, dann müssten wir ja weitere 7 Jahre höhere Zinsen zahlen, als wir sie am Markt bekommen. Da gibt's eine gute Nachricht. In Deutschland dürfen wir nach Ablauf einer 10-Jahres-Frist mit der Bank über neue, niedrige Zinsen verhandeln. Und das ohne eine Strafe zahlen zu müssen. Bei kürzeren Zinsbindungsfristen, zum Beispiel von 5 Jahren, kann das Darlehen nur zum Ende dieser Bindungsfrist gekündigt werden. Also von diesen 5 Jahren. Es ist insgesamt so ein kleines Schachspiel zwischen uns und der Bank um die besten Zinsen.
Das Annuitätendarlehen, also Monat für Monat den gleichen Betrag zu zahlen, das ist für viele Menschen so attraktiv, weil es ziemlich klar und auch transparent ist. Hauskäufer wissen dann nämlich ganz genau, welche Summe sie eben jeden Monat zahlen müssen. Der Zinssatz für das Annuitätendarlehen, der wird über mehrere Jahre festgelegt. Das schützt nämlich vor Schwankungen am Zinsmarkt. Also nehmen wir doch mal den Vergleich. Wer vor 3 Jahren einen Kredit aufgenommen hat, zu den noch ziemlich günstigen Zinsen von, sagen wir jetzt mal, 2%, der hat also im Moment gerade Glück. Denn in der Zwischenzeit hat sich der Zins nämlich beinahe verdoppelt. Die Rate, die der Kreditnehmer jetzt zahlen muss, die hat sich aber nicht verändert. Und das, obwohl die Zinsen in der Zwischenzeit deutlich gestiegen sind.
Übrigens, auch wenn die aktuellen Zinsen im Vergleich zu vor 3 Jahren stark gestiegen sind, sind diese im historischen Vergleich immer noch ziemlich niedrig.
In den letzten 50 Jahren hatten wir Durchschnittszinsen von 6,5% ungefähr. Und wenn man die Niedrigzinsphase in den letzten paar Jahren ausklammert, dann sind sogar eher 7,5% per annum gewesen. Also im Vergleich dazu sind die Zinsen immer noch niedrig.
Sagt Finanzexperte Gerd Kommer. Dirk Eilinghoff von Finanztipp sieht trotz des aktuellen Zinsumfelds immer noch klare Vorteile für eine möglichst lange Zinsbindung.
Was die Zinsbindung angeht, glaube ich, wenn man jetzt so als Daumenregel was sagen möchte, dass es für die meisten Menschen immer noch besser ist, wenn sie langfristig Zinssicherheit haben. Und auch wenn die Zinsen jetzt gestiegen sind und vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren wieder ein bisschen zurückgehen könnten, keiner von uns weiß, wie die in 10 Jahren sein werden. Und ich habe ja die Möglichkeit, für einen relativ geringen Aufschlag zum Beispiel nicht nur 10 Jahre Zinsbindung zu machen, sondern gleich 15 Jahre. Das kostet dann vielleicht so 0,1 Prozentpunkte mehr. Und dann ist mir in 10 Jahren auch egal, wie die Zinssituation ist. Oder in dem speziellen Fall kann ich sogar nach 10 Jahren, wenn die Zinsen niedrig sind, den Vertrag nochmal neu verhandeln und auf den niedrigeren Zins umsatteln.
In der Regel rechnen Banken damit, dass es knapp 30 Jahre braucht, bis so ein Kredit abbezahlt ist. Und über diesen gesamten Zeitraum lässt sich der Zins nicht festschreiben. Wenn man jetzt also eine Zinsbindung von 10, 15 oder vielleicht sogar 20 Jahren vereinbart hat, muss dann für die restliche Zeit bis zur vollständigen Tilgung der Zins neu verhandelt werden.
Wer eine längere Zinsbindung vereinbart, kann besser kalkulieren, wie hoch die monatliche Belastung in den nächsten Jahren ist. Wer jetzt aber nur eine kurze Zinsbindung ausmacht und in der Zeit noch nicht viel abbezahlt hat, der kann danach ganz schön in die Bredouille kommen. Wenn die Zinsen dann nämlich gestiegen sind, kann das richtig teuer werden.
Es lohnt sich also mal durchzurechnen, was mit der Anschlussfinanzierung passieren würde, wenn der Zins nach der Zinsbindung steigt oder fällt und das auch mal mit unterschiedlichen Laufzeiten.
Das Annuitätendarlehen, sorry, es ist wirklich kein schöner Begriff, ist also die Standardkreditform in Deutschland. Und auch eine lange Zinsbindung ist wichtig, um besser und länger planen zu können.
Ganz richtig. Aber wir wollen auch noch über ein paar andere Begrifflichkeiten sprechen, die in einem Vertrag mit der Bank vorkommen sollten und daher auch wichtig sind. Einer davon ist die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung.
Diese Vorfälligkeitsentschädigung wird dann relevant, wenn man den Vertrag mit seiner Bank früher auflösen will als vereinbart. Das kann passieren, wenn man unerwartet viel Geld durch ein Erbe erhalten hat, mit dem man dann den Kredit gerne früher abbezahlen würde. Das ist zwar möglich, aber eben mit hohen Kosten verbunden.
Wenn du nämlich deinen Kredit vorzeitig zurückzahlen möchtest, dann will die Bank dafür normalerweise eine Gebühr. Genau das ist eben diese Vorfälligkeitsentschädigung. Und mit dieser will die Bank den Verlust durch entgangene Zinseinnahmen ausgleichen. Die Zinseinnahmen hätte sie ja über die Jahre hinweg bekommen, wenn du den Kredit regulär abbezahlt hättest.
Das wirkt unfair, schließlich zahlst du den Kredit ja komplett zurück. Klingt doch nach einer Win-Win-Situation.
Nicht ganz. Hinter der Vorfälligkeitsentschädigung steckt nämlich die langfristige Planung der Bank. Um dir den gesamten Darlehensbetrag zu einem bestimmten Zinssatz anzubieten, leiht sich die Bank nämlich normalerweise selbst Geld zu bestimmten Bedingungen am Kapitalmarkt. Das läuft in der Regel so, dass die Laufzeit des geliehenen Geldes mit der Laufzeit deines Hypothekendarlehens übereinstimmt. Wenn die Bank also Geld zu einem höheren Zinssatz ausgeliehen hat und du zwischendurch mal unerwartet einen größeren Betrag zahlst, dann könnte das zu einem Verlust für die Bank führen. Und dieser Verlust soll eben über die Vorfälligkeitsentschädigung ausgeglichen werden.
Und dann gibt es dann noch einen Spezialfall beim Abbezahlen des Kredites, die Sondertilgung.
Damit verschaffst du dir als Käufer die Möglichkeit, zusätzlich zu den monatlichen Raten weitere Beträge zurückzuzahlen. Und das, ohne dass diese Vorfälligkeitsentschädigung auf dich zukommt.
Die Vorteile einer Sondertilgung liegen also in der höheren Flexibilität, den Kredit zügiger abzubezahlen und die Zinszahlung zu senken.
Man kann jetzt aber nicht beliebig oft so eine Sondertilgung leisten. Die sind in der Regel nur einmal jährlich und das auch nur in einer bestimmten Höhe möglich. Die Details sind Teil eures Darlehensvertrags mit der Bank. Und ganz wichtig, dieses Sondertilgungsrecht muss man in den Kreditvertrag reinschreiben, weil er eben nicht standardmäßig in jedem Darlehensvertrag steht. Und leider gibt es auch nichts umsonst. Als Kreditnehmer zahlt man dafür oft auch höhere Gebühren oder erhält schlechtere Zinskonditionen.
Gibt es darüber hinaus noch andere Dinge, die ich im Kreditvertrag beachten sollte?
Ja, zum einen gibt es die Möglichkeit, die Tilgungsrate während der Kreditlaufzeit zu verändern. Damit könnte man die Schulden bei der Bank dann entweder schneller oder langsamer abbezahlen. Das muss aber im Vertrag mit der Bank vereinbart worden sein. Das kann dann zum Beispiel heißen, dass man innerhalb der Zinsbindung von 10 Jahren 3-mal die Tilgungsrate verändern kann. Es gibt aber oft Einschränkungen, wie weit man sie erhöhen oder wie weit man sie verringern kann.
Und wie ist es eigentlich, wenn man mal Zahlungen unterbrechen will? Es gibt ja auch immer wieder Phasen im Leben, in denen es schwierig wird. Ich denke da jetzt mal so an Jobverlust oder Krankheit.
Wir hatten ja eingangs gesagt, dass man seine Rate bei der Bank, komme was da wolle, bezahlen muss. Wenn man jetzt aber doch mal in eine schwierige Situation kommt, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Job verliert, dann will man ja auch nicht direkt sein Haus verlieren und muss es auch nicht. Wenn man in so eine Situation gerät, sollte man sich dringend mit der Bank in Verbindung setzen.
Die hat in der Regel ja auch ein Interesse daran, eine Lösung zu finden.
Dann können zum Beispiel Zahlungen ausgesetzt werden. Das heißt aber nicht, dass sie ganz ausfallen. Sie müssen dann zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt werden. Wie lange man seine Raten aussetzen kann, das regelt der Darlehensvertrag mit der Bank. Und das ist natürlich auch nicht unbegrenzt möglich. Auch die Laufzeit kann eventuell angepasst werden, um die monatliche Last zu verringern. Die Zinshöhe bleibt aber oft die gleiche. Also das sollte auf jeden Fall auch im Kreditvertrag erwähnt werden. Oder man sollte sich zumindest darüber im Klaren sein, dass solche Klauseln unter Umständen ziemlich relevant werden können. Man kann sich aber auch mit Versicherungen gegen unvorhergesehene Ereignisse absichern.
Es gibt eine Versicherung, die auf jeden Fall empfehlenswert ist. Das ist die Risikolebensversicherung. Wenn ich also als Paar eine Immobilie erwerbe, dann sollten, gerade wenn beide beitragen und Geld verdienen, sollten sie sich gegenseitig absichern, sodass sie den anderen, also Teil oder ihren Teil quasi auch über den Tod hinaus, ist etwas makaber, aber auch über den Tod hinaus leisten können, damit der überlebende Partner dann entsprechend nicht raus muss, insbesondere wenn dann noch Kinder da sind und so weiter, dass dieses Thema schon mal geregelt ist. Und diese Risikolebensversicherung ist dafür, dass sie dieses existenzielle Risiko absichert, nicht besonders teuer. Also damit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen.
Sagt Eilinghoff von Finanztipp. Jetzt haben wir über diese vielen Begrifflichkeiten gesprochen, die bei Verhandlungen mit der Bank wichtig sein könnten. Aber gibt es denn, na ich sag mal, so eine Art Faustformel, mit wie viel Banken ich gesprochen haben sollte, bevor ich mich für einen Kreditvertrag entscheide?
Es sollten immer mindestens 3 sein, hat uns im Gespräch Alrun Jappe von Finanztest empfohlen.
Also empfehlenswert ist mindestens ein Kreditvermittler, also jemand wie Interhyp oder Dr. Klein, weil die eben einen Überblick über verschiedene Angebote haben. Und auch mindestens einmal bei der Hausbank nachfragen. Die machen auch manchmal günstige Angebote. Auf jeden Fall empfehlenswert, 3 verschiedene Anbieter zu kontaktieren und ganz wichtig, mit den gleichen Rahmendaten da reingehen. Also welche Kreditsumme, welche Laufzeit, welche Zinsbindung. Nur dann sind die Angebote wirklich vergleichbar.
Wenn wir über Kredite für Immobilien sprechen, sollten wir auch über Bausparverträge sprechen. In Deutschland ja eine ziemlich beliebte Methode, ein Haus zu finanzieren. Laut dem Verband der privaten Bausparkassen gibt es davon rund 24 Millionen in Deutschland, was für knapp jeden zweiten Haushalt steht.
Ja, bei einem Bausparvertrag handelt es sich in erster Linie um eine Spar- und Finanzierungsoption für den Kauf oder den Bau einer Immobilie. Am Anfang legt sich der Sparer auf eine Bausparsumme fest, die er zum Beispiel als Eigenkapital für den Kauf braucht. Das waren laut dem Verband der Bausparkassen 2021 im Schnitt 52.000 Euro.
Dann gibt es 2 Phasen. Erst einmal die Ansparphase und im Anschluss die Darlehensphase. Während der Ansparperiode wird jeden Monat ein bestimmter Betrag in den Bausparvertrag eingezahlt, der zu einem vorher vereinbarten Zinssatz verzinst wird.
Damit spart sich der Bausparer also einen Teil der gesamten Summe zusammen. Denn diese Gesamtsumme, die schafft er in der Regel gar nicht. Oft wird das also 50-50 aufgeteilt. Bei einer Bausparsumme von, sagen wir mal, 50.000 Euro würde man also zuerst 25.000 Euro ansparen und erhält dann für die restlichen 25.000 Euro ein Darlehen. Einige Bausparkassen setzen diese Mindestsparsumme aber auch bei 40% oder 60% an. Das hängt ganz von den Konditionen der Bausparkasse ab. Der Zinssatz für das Darlehen von der Bausparkasse ist dann oft niedriger als der für eine normale Baufinanzierung. Während die Bauzinsen aktuell bei knapp 3% liegen, betragen die Kreditzinsen bei den Bausparkassen, je nach Laufzeit, in etwa 1%. So, und wenn wir als Sparer nach einigen Jahren jetzt diese Mindestsparsumme, also zum Beispiel die 25.000 Euro, erreicht haben, dann hat der Vertrag diese sogenannte Zuteilungsreife erreicht. Und der Kredit wäre damit dann reif zum Ernten. Dann kann nämlich die Darlehensphase oder die Auszahlungsphase beginnen. Jetzt kann man sich nämlich von der Bank den restlichen Betrag der Gesamtsumme, also die anderen 25.000 Euro, ausleihen zu dem vorher vereinbarten Zinssatz.
Und wenn ich mich nach ein paar Jahren dann doch gegen ein Haus entscheide und jetzt diesen Bausparvertrag habe, ist das im Übrigen auch kein Problem. Ich kann mir das angesparte Guthaben auch auszahlen lassen. Falls ich mir aber nicht sicher bin, ob ein Haus nicht doch in Frage kommt, dann kann ich meinen Bausparvertrag auch einfach weiter besparen. Das lohnt sich eigentlich nur dann, wenn die Zinsen im Bausparvertrag höher sind als die am Markt. Und wenn das der Fall ist, dann hat die Bank natürlich ein großes Interesse daran, den Vertrag zu beenden, was sie sogar darf. Die Bank kann den Bausparvertrag dann kündigen, wenn 10 Jahre nach der Zuteilungsreife vergangen sind. Aber lass uns doch nochmal über die Vorteile eines Bausparvertrags sprechen.
Also erstmal sollte ich an der Stelle vielleicht sagen, dass der Bausparvertrag nicht wirklich als Kredit für den gesamten Hauskauf geeignet ist. Dafür wäre auch die Ansparphase einfach viel zu lang. Der Kredit der Bausparkasse reicht also in der Regel nicht, um die gesamte Immobilie zu finanzieren. Das heißt, dass man einen Hauptkredit immer noch von einer anderen Bank benötigt. Man kann den Bausparvertrag aber zum Beispiel nutzen, um das Eigenkapital aufzustocken. Man kann es auch für die Anschlussfinanzierung, eine Renovierung oder auch für die Inneneinrichtung nutzen. Denn das ist wichtig. Um das Darlehen aus dem Bausparvertrag ausgezahlt zu bekommen, muss es an eine, wie sagt man so schön, wohnwirtschaftliche Verwendung geknüpft sein.
Man darf das Darlehen der Bausparkasse jetzt also nicht für zum Beispiel ein Auto verwenden?
Nee, leider nicht. Der Kredit kommt also nur für den Hauskauf oder Bau, Renovierung, Sanierung oder eben auch für die Inneneinrichtung in Frage. Das gilt aber natürlich nicht für das angesparte Guthaben, das man sich auszahlen lassen kann und auch für andere Zwecke verwenden kann. Ein Vorteil des Bausparvertrags ist, dass er noch recht günstige Zinskonditionen anbieten kann. Jetzt im Vergleich zu herkömmlichen Konsumentenkrediten. Also wenn du jetzt zum Beispiel deine Küche im Möbelkaufhaus finanzierst. Da zahlst du einen viel höheren Zins.
Und als Bonus für die Sicherheitsdenker, ihr wisst beim Abschluss des Bausparvertrags exakt, welchen Zins man auf die Ansparsumme bekommt und zu welchem Zins man das Darlehen der Bank erhält. Sondertilgungen sind beim Bauspardarlehen jederzeit in unbegrenzter Höhe möglich. Bei einem regulären Kredit lassen sich die Banken diese Möglichkeit etwas kosten.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Staat Bausparverträge bezuschusst. Was es dabei zu beachten gibt, erfahrt ihr übrigens in der nächsten Folge zur Förderung.
Und wo sind jetzt die Haken beim Bausparen, Antonia?
Ja, an dem Thema Bausparen können sich ja so viele Menschen so wunderbar dran reiben, weil es eben so viele Nachteile gibt. Zu einem davon zählt die sehr hohe Abschlussgebühr bei Bausparverträgen. Bis zu 1,6% auf die gesamte Bausparsumme muss direkt zu Beginn gezahlt werden. Die Gebühr wird also nicht nur für den Kreditteil fällig, sondern auch für die Sparsumme. Und die Verbraucherzentrale warnt davor, dass das Bausparmodell sogar ein Minusgeschäft sein kann, wenn nämlich die gesamten Guthabenzinsen niedriger sind als die Kosten für die Abschlussgebühr. Mit den steigenden Zinsen am Markt sollte das aber zumindest aktuell kein Faktor mehr sein.
In der Praxis wird man vielfach, in der Regel sogar, feststellen, dass sich der Bausparvertrag nicht gelohnt hat. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ein Bausparvertrag einen ganz gravierenden Nachteil hat, nämlich praktisch keine Guthabenzinsen,
sagt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale. Die Bausparkassen werben zwar mit niedrigen Darlehenszinsen von zum Beispiel 1% und im Vergleich zu den hohen Bauzinsen aktuell von etwa 3% wäre das ja ein Traum. Dafür erhalten Bausparer aber, und das ist die Kehrseite, für die Ansparphase einen vergleichsweise ziemlich schlechten Guthabenzins.
Derzeit bekommen Bausparer bei einigen Bausparkassen nur 0,01% Zins für die angesparte Summe, während es zum Beispiel aufs Tagesgeld bis zu 4% Zinsen gibt. Besonders ärgerlich wird es dann, wenn man sich nach der jahrelangen Ansparphase doch gegen einen Hauskauf entscheidet und das günstigere Darlehen gar nicht in Anspruch nimmt, für das man die niedrigen Guthabenzinsen so lange in Kauf genommen hat.
Wenn Sie in die Bank gehen, gerade auch junge Berufsstarter oder ähnliches. Und dann nimmt man sie zur Seite und sagt, ja, haben Sie schon an Altersvorsorge gedacht? Dann wird ein Riester-Vertrag verkauft. Dann, ja, Sie wollen doch bestimmt irgendwann mal ein Eigenheim. Ja klar, jeder will irgendwann mal in einem vier Wänden wohnen, fast jeder. Dann verkauft man denen einen Bausparvertrag. Ja, mit dem Argument, ja, die könnten dann ja hier für 1,5% Darlehen finanzieren. Das ist doch toll. Ja, klingt erstmal gut. Sie sagen halt nicht dazu, dass man 8 Jahre lang sein Geld zu mickrigen Zinsen anlegen muss. Das steht dann im Kleingedruckten, ja. Und diesen Effektivzins aus optisch 1,4, vielleicht 4, 5, 6, 7%, das rechnen Sie ja nicht aus.
Bausparverträge lohnen sich laut der Verbraucherzentrale eher für kleinere Kreditsummen unter 50.000 Euro, die bereits für Umbauten oder Sanierungen ausreichen. Ohne Bausparvertrag vergeben Banken für kleinere Summen eher die teuren Konsumentenkredite mit schlechten Zinskonditionen. Und Bausparverträge lohnen sich auch nur dann, wenn die Darlehenszinsen in Zukunft deutlich steigen.
Hinzu kommt, dass der Bausparvertrag relativ unflexibel ist. Man kommt an das Darlehen ja erst, wenn eine bestimmte Summe angespart ist. Und wer kann schon timen, dass man genau an diesem Tag X den Kredit braucht?
In ganz vielen Fällen passt es halt beim Bausparvertrag nicht mit dieser Zuteilung. Und dann muss ich das wieder vorfinanzieren. Dann ist der also noch nicht zuteilungsreif. Dann bietet mir die Bausparkasse so eine Vorfinanzierung an. Die kostet dann aber natürlich auch wieder Geld. Und da habe ich sozusagen zwei Verträge. Es wird dann auch sehr schnell relativ unübersichtlich. Also im Vergleich zu einem normalen Baukredit von der Bank, also einem normalen Annuitätendarlehen, ist das alles viel komplizierter und ich glaube auch in den meisten Fällen vielleicht nicht so die passende Lösung.
Sagt Eilinghoff von Finanztipp. Ein Bausparvertrag kann also helfen, günstigere Kreditkonditionen für einen Umbau oder eine Renovierung zu erhalten. Gleichzeitig sollte man sich aber nicht nur von den niedrigen Darlehenszinsen locken lassen, sondern auch einen Blick in die Abschlussgebühren und den Guthabenzins werfen, um auszurechnen, ob sich ein Bausparvertrag wirklich lohnt. Und auch mal die Flexibilität hinterfragen.
Ich habe es am Anfang ja schon angekündigt. Unsere heutige Folge war vielleicht etwas trockener. Das Thema Darlehen, Kredit, das ist zugegeben jetzt nicht die leichteste Kost. Es lohnt sich aber, sich damit zu befassen, weil es um sehr viel Geld geht. Es gibt mittlerweile viele Websites, die vorgefertigte Tabellen anbieten. Mit denen kann man mal testen, was ein 0,2% höherer oder niedrigerer Zins für meine Finanzierung bedeutet. Oder was mit meiner monatlichen Rate bei einer höheren oder niedrigeren Tilgung passiert.
Das nachvollziehen zu können und zu wissen, was eine Vorfälligkeitsentschädigung oder eine Sondertilgungsklausel ist, hilft bei den Verhandlungen mit der Bank um die besten Kreditkonditionen. Und es schützt davor, über den Tisch gezogen zu werden. Eine winzige Differenz von 0,2% kann über lange Laufzeiten schon mal locker 3.000 Euro ausmachen.
Wie ist das bei euch? Gehört ihr zu den 24 Millionen Deutschen, die einen Bausparvertrag haben? Waren euch Vorfälligkeitsentschädigung und Sondertilgung ein Begriff? Und was findet ihr noch wichtig bei der Verhandlung mit der Bank? Schickt uns doch eure Anregungen zur Folge gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Und weil das manchmal ganz schön viel sein kann in so einer Folge, haben wir euch die wichtigsten Infos in einen Artikel gepackt, den ihr in den Shownotes findet. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann an, wie der Staat Immobilienkäufer finanziell unterstützt, welche Förderung es gibt und was ihr dabei beachten solltet. Also hört auf jeden Fall rein. Gold und Asche, Projekt Hauskauf, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Antonia Mannwaller und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Faktencheck Andreas Braun. Host Burkhard Schnödewind und Antonia Mannwaller.